Terranostik und Nuklearmedizin einfach erklärt. Ein Podcast des Bayerischen Zentrums für Krebsforschung.
Was wäre, wenn wir Krebszellen im Körper nicht nur suchen, sondern sie förmlich leuchten lassen könnten? Heute wollen wir der Frage auf den Grund gehen, ist die PET-CT das ultimative Navigationssystem der modernen Medizin? Und damit ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Terranostik und Nuklearmedizin einfach erklärt. Und dazu begrüße ich Privatdozentin Dr. Kerstin Michalski, stellvertretende Klinikdirektorin Nuklearmedizin am Uniklinikum Würzburg und Dr. Martin Hügle, Arzt in der Nuklearmedizin am Universitätsklinikum Augsburg. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Freut mich. Dankeschön. Hallo.
Freut mich, hier zu sein.
Bevor wir jetzt tiefer ins Thema einsteigen, lasst uns erstmal vorab klären, was bedeutet PET-CT eigentlich?
PET-CT ist zunächst mal die Abkürzung, ist so eine Kombination im Endeffekt aus zwei Untersuchungsteilen. Zum einen diese PET eben, das ist so eine klassische Domäne der Nuklearmedizin. Das PET ist quasi eine Abkürzung für den Begriff Positronen-Emissionstomographie und soll im Endeffekt aussagen, dass wir mit radioaktiv markierten Substanz letztendlich Bilder letztendlich generieren können. Und das wird dann häufig kombiniert eben mit einer Computertomographie, also letztendlich einem dreidimensionalen Röntgenbild letztendlich vom Körper, die man bei ganz, ganz vielen Untersuchungen durchführen kann.
Das heißt, wir wissen jetzt schon, wofür ein PET-CT gut ist, was dabei gemacht wird. Was erkennen denn Ärztinnen und Ärzte darauf?
Also wir haben bei der PET-CT-Untersuchung ein sehr breites Bild vom Körper des Patienten oder der Patientin. Wir machen immer von Kopf bis in der Regel Mitte Oberschenkel, eventuell sogar auch noch die Beine und die Arme mit dazu, je nach Erkrankung. Und darauf können wir dann in der CT einmal beschreiben, wie irgendetwas aussieht, also wie die Organe aussehen, wie eventuell auch Neubildungen, also Tumore aussehen. Und in der PET wiederum können wir dann den Stoffwechsel oder auch bestimmte Merkmale auf den Zellen nachspüren und diese so damit auch deutlich besser sehen.
Das ist ja auch so diese Eingangsthese, die ich jetzt eben vorgestellt habe. Also kann man damit Krebszellen zum Leuchten bringen? Ist es tatsächlich nur für Krebspatienten oder für welche Menschen ist diese Untersuchung sinnvoll?
Also es stimmt, dass wir die Untersuchung hauptsächlich bei Krebspatienten durchführen, aber man kann das auch bei kardiovaskulären, also bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen durchführen und auch bei neurologischen Fragestellungen, zum Beispiel zur Demenzabklärung, wird auch die PET-CT angewendet. Aber ja, also der Hauptanwendungsbereich ist tatsächlich die Onkologie.
Und ist es mit einem Röntgenbild nicht möglich, solche Aufnahmen zu machen und da diese Zellen zu erkennen?
Leider nicht. Das hat ja gerade auch mein Kollege schon gesagt. Allein die CT ist ja nicht nur ein Röntgenbild, sondern ein dreidimensionales Röntgenbild. Das heißt, da hat man schon mal deutlich mehr Informationen. Und man kann sowohl im Röntgen als auch im CT immer nur beschreiben, wie etwas aussieht. Und Krebs führt häufig dazu, dass sich etwas vergrößert. Aber wenn es noch nicht vergrößert ist, die Krebszelle aber schon da ist, können wir sie schon sehen.
Und wie ist jetzt der genaue Ablauf? Also ich stelle mir vor, ich habe einen Verdacht, es gibt irgendwie einen Befund und es muss jetzt aufgespürt werden, ob ich tatsächlich diese Krebszellen im Körper habe. Wer überweist mich dann zum PET-CT?
Das ist quasi eben Unterschied davon letztendlich, was die Frage ist. Sagen wir, jetzt bleiben wir in diesem Setting von Krebserkrankungen. Dann gibt es ja meistens einen Arzt, der eben diesen Verdacht letztendlich geäußert hat oder vielleicht auch schon mit einer Gewebeentnahme gesichert hat und mir letztendlich zum Beispiel die Ausbreitung letztendlich untersuchen möchte. Das ist dann zum Beispiel ein klassischer zuweisender Kollege letztendlich, der dann auch meistens schon diese Verbindung eben herstellt zu diesen jeweiligen Kliniken, die diese PET-CT-Geräte haben, der wird dann den Patienten oder die Patientin dann letztendlich weiterschicken.
Und wie ist dann der genaue Ablauf? Ich stelle mir vor, dass ich mich bei euch anmelde und wahrscheinlich einige Vorkehrungen treffen muss. Wie sehen diese Vorbereitungen, diese Vorkehrungen aus?
Also das hängt davon ab, welche PET-CT genau gemacht wird. Wir haben ja unterschiedliche Fragestellungen und auch unterschiedliche radioaktive Substanzen, die wir dann geben. Im Endeffekt ist es so, dass in dem Moment, wo eine Anmeldung erfolgt, die Anmeldung auch direkt, also die Damen, die dann an Anmeldung sitzen oder Herren, auch direkt sagen, was man beachten soll. Bei den häufigsten Untersuchungen ist es so, dass man eine Nüchternheit einhalten muss. Das heißt, also 6 Stunden vor der Untersuchung nichts essen, idealerweise auch nichts trinken, wenn dann nur Wasser. Ganz wichtig ist, es muss aber ungesüßt sein. Das heißt, keine Bonbons, keine Kaugummis, keine Coke Zero, keine Idealerweise muss man auch so ein bisschen überlegen, bei Hustensaft, da ist häufig viel Zucker drin. Also das muss man dann beachten, das bekommt man dann aber immer bei der Anmeldung auch extra noch gesagt.
Und warum ist das so wichtig, dass man keinen Zucker zu sich nimmt?
Das liegt daran, dass die häufigste radioaktive Substanz, die wir verwenden, das ist ein leicht verändertes Zuckermolekül, das eben strahlt. Und das ist sehr, sehr wenig, was wir dann für die Untersuchung spritzen. Und mal angenommen, man hat gerade was gegessen, hat eh viel Zucker auch im Körper, dann, sag ich mal, geht es unter. Mhm. Auf jeden Fall ist die Bildqualität schlechter, wenn man gerade gegessen hat. Und man kann dann eben gerade kleine Läsionen, hatte ich ja auch gesagt, wir können auch schon Krebszellen sehen, noch bevor sie zu einer Vergrößerung des Organs führen. Das ist dann eben leider nicht mehr möglich, wenn der Blutzucker zu hoch ist.
Und dann bekomme ich eine Infusion oder wie geht es dann weiter? Wie muss ich mir das Ganze vorstellen?
Meistens ist es dann so, man beginnt quasi mit der Anmeldung, wenn man zur Klinik kommt, dann findet ein Aufklärungsgespräch statt. Wir gehen da quasi ein, wieso man gekommen ist, auf etwaige Fragen zu der Untersuchung, wenn da jetzt noch irgendwelche Fragen von der auch zuvor folgten schriftlichen Aufklärung irgendwie offen sind. Man bespricht nochmal so Fallstricke, klärt ab, ob zum Beispiel auch irgendwelche Untersuchungen nicht durchgeführt werden können und dann letztendlich, wenn dem nichts im Wege steht, dann geht es meistens weiter in den Wartebereich und in dem Wartebereich, da wird dann diese radioaktive Substanz letztendlich dann den Patienten gespritzt. Dafür benötigt er im Vorfeld dann so einen Venenzugang, meistens dann am Arm, so wie man es auch kennt von anderen Infusionen letztendlich aus dem Krankenhaus. Und dann, nachdem diese Substanz gespritzt ist, muss man eine bestimmte Wartezeit letztendlich einhalten. Diese Substanz, die muss sich zuerst im Körper letztendlich verteilen. Die muss dann auch an diese Krebszellen, wenn wir diese suchen, quasi andocken. Und dann erst, das ist meistens so ungefähr eine Stunde, ja, dann kann man erst mit der eigentlichen Aufnahme, dieser eigentlichen PET-Aufnahme starten.
Mhm. Und wie muss ich mir dann die Aufnahme vorstellen? Wie eine MRT-Untersuchung oder wie läuft das dann ab?
Vorstellen kannst du es dir eigentlich besser, wenn du dir eine CT vorstellst. Mhm. Also im Endeffekt, da ist so eine Liege und dann legst du dich drauf. Idealerweise werden dann die Arme so ein bisschen nach oben gelegt. Wenn das nicht möglich ist vom Gelenk her, kann man sie aber auch neben den Körper legen. Und dann ist da eine Röhre. Die Röhre ist aber deutlich breiter als beim MRT und sie ist nicht laut, sie klopft auch nicht. Und was man auch noch beachten muss, beim MRT bekommt man ja für die Region, die untersucht wird, noch so Spulen über den Körper gelegt, was es nochmal enger macht einfach. Das ist bei uns auch nicht der Fall. Von daher, es ist auch eine Röhre. Man wird da so ein bisschen Stück für Stück langsam durchgefahren. Die Untersuchung dauert in der Regel, wenn wir eben einmal von Kopf bis Oberschenkel untersuchen, so etwa 20 Minuten mit den aktuellen Geräten. Da wandert man leicht langsam durch, aber man hat auch teilweise neben dem Kopf frei, also Luft.
Mhm. Also das Problem der Platzangst, wie es sonst wahrscheinlich manche Patienten haben, ist da eher nicht gegeben oder wie ist da so deine Erfahrung?
Das ist in der Regel nicht so problematisch. Also wir haben viele Patientinnen und Patienten, die im MRT Platzangst haben, die kommen zu uns und können sich dann auch erstmal das Gerät anschauen, bevor also überhaupt die radioaktive Substanz gespritzt wird. Und dann kann man das auch nochmal im Arztgespräch besprechen, ob man eventuell auch eine Beruhigungstablette bräuchte. Also das wäre auch möglich, aber die meisten brauchen es tatsächlich nicht.
Aber trotzdem ist natürlich so eine Untersuchung, kann ich mir vorstellen, sehr aufregend. Natürlich auch, weil man auf das Ergebnis gespannt ist. Wie werde ich dann über das Ergebnis informiert?
Klassischerweise ist es dann so, dass der Befund, nachdem der erstellt wird, und das nimmt manchmal schon ein wenig Zeit in Anspruch, weil es eben der Ganzkörper oder einen größten Teil des Körpers abgebildet ist bei der Aufnahme, dann dem überweisenden Arzt zugesendet wird und mit dem wird dann meistens das Ergebnis besprochen und das Ergebnis ist dann auch häufig wichtig eben für die nächsten Schritte quasi, für die weitere Behandlung, für Therapieanpassungen, Umstellungen oder eben auch der Beginn einer Therapie. Ja.
Und ist es wirklich so, wie ich es mir vorstellen kann, dass ich dann ein dunkles Bild von meinem Körper sehe und entzündliche Zellen oder Krebszellen leuchten dann auf? Ist es so einfach?
Theoretisch ja. Allerdings ist es natürlich so, dass nicht nur die Zellen, von denen wir es erwarten, eben zum Beispiel, wenn wir nach einem Entzündungsfokus suchen oder wenn wir nach Krebszellen suchen, den Zucker aufnehmen, sondern dass das auch manchmal unspezifisch sagen wir dazu immer, oder nach besonderer Bewegung eine Aufnahme ist oder nach Operationen. Und deswegen muss man das auch immer im Kontext sehen, was hat der Patient oder die Patientin für eine Geschichte? Was ist quasi kurz vorher auch gemacht worden an Therapien? Das kann den Befund verändern. Wie zeigt sich, also wie ist der Stoffwechsel im Vergleich zum CT-Befund? Gibt es da eine Veränderung? Und wenn man dann sehr viele Informationen hat, dann kann man dann daraus dann erst den Schluss ziehen.
Also der Laie würde da wahrscheinlich nicht die richtigen Schlüsse ziehen und das erklärt vermutlich auch, dass es einen Tag im Zweifel länger dauert, diese genau. Bilder dann auszuwerten und da dann lieber auf Nummer sicher geht. Wie sieht es denn aus mit der Strahlenbelastung? Das ist natürlich auch ein Risiko, dem ich mich da aussetze.
Genau,
oder?
Also wir verwenden ja Radioaktivität, um dieses Bild zu machen. Wir haben ja gerade schon gehört, das ist keine grüne Flüssigkeit oder keine leuchtende Flüssigkeit, aber es ist letzten Endes auch eine Strahlung. Ich vergleiche das dann immer ganz gern auch mit einer CT-Untersuchung, weil das einfach was ist, was viele Patientinnen und Patienten kennen. Beispielsweise jetzt, wenn dein Vater sagen würde, oh, ich habe jetzt schon die ganzen letzten Monate immer wieder so einen Husten, der geht nicht weg, dann wird wahrscheinlich relativ schnell gehen, dass er eine Überweisung für eine CT vom Brustkorb bekommt, dass man einmal die Lunge anguckt. Und diese CT vom Brustkorb, die hat eine Strahlenbelastung vergleichbar mit dieser radioaktiven Substanz, die wir spritzen. Das heißt, da ist was da, aber es ist in Anführungszeichen nicht wahnsinnig viel. Und man muss auch immer abwägen zwischen den Nutzen, den wir davon haben. Wir wollen auch etwas herausfinden. Wir wollen die Behandlung anpassen. Wir wollen überhaupt erstmal wissen, vielleicht auch, worum geht es überhaupt. Und diese Frage, lohnt es sich überhaupt, so eine Strahlung auch zu spritzen, das wird auch immer vorher im Arztgespräch ja besprochen. Und wird wirklich auch nur gemacht, wenn da auch der diagnostische Nutzen überwiegt. Und auch bei der CT ist es so, wir fahren ja eben zwei Untersuchungen, einmal die PET und die CT. Die hat natürlich dann auch nochmal eine Strahlenbelastung. Und auch da kann man dann im Arztgespräch vorher abklären, ist es denn notwendig, dass man eine Standard-CT, sage ich jetzt mal, fährt, oder kann man auch eine Niedrigdosis-CT fahren für diese spezielle Fragestellung? Also all solche Sachen werden dann vorher im Arztgespräch noch geklärt.
Wenn ich mich jetzt theoretisch dazu entschließe, so eine PET-CT zu machen, könnte ich das im Zweifel auch prophylaktisch tun? Also einfach, um auszuschließen, dass ich irgendwo in meinem Körper Krebszellen habe?
Das geht nicht. Das hat auch einen guten Grund. Zum einen hat die Untersuchung natürlich eine Strahlenbelastung. Es ist jetzt nicht nur wie bei einer Mammographie, dass man in Anführungszeichen nur einen Körperbereich untersucht, sondern wir untersuchen ja den ganzen Körper. Und man muss natürlich auch immer bedenken, solche Untersuchungen ziehen unter Umständen weitere Abklärungen nach sich, die dann wiederum dazu führen, dass man mehr Untersuchungen hat, vielleicht auch doch dann mehr Strahlenbelastung, vielleicht sogar eine Operation, ohne dass dann tatsächlich was war. Und deswegen wird im Gesundheitssystem immer sehr stark abgewogen, lohnt sich die Untersuchung im Hinblick auch darauf, dass man wirklich auch viele Krebserkrankungen findet, ohne dass dabei viele gesunde Leute sich unnötig Sorgen machen, unnötig Abklärungen bekommen.
Also es muss schon vorher einen konkreten Verdacht geben.
Genau, es muss einen konkreten Verdacht geben. Und das muss auch alles ärztlich abgesprochen werden.
Jetzt bin ich aber trotzdem nach dieser Behandlung ja erstmal radioaktiv und strahle, könnte ich mir vorstellen, diese Radioaktivität auch erstmal aus. Muss ich da spezielle Sicherheitsvorkehrungen treffen, dass ich meine Mitmenschen vielleicht nicht so eng umarmen darf oder erstmal mich komplett isolieren muss? Oder was muss ich da beachten?
Also zunächst mal der große Vorteil von diesen radioaktiven Substanzen, die wir da verwenden für den Strahlenschutz, ist, dass die eine sehr kurze Halbwertszeit haben. Das sprich, dass nach der meistens in Wert von einer Stunde oder wenigen Stunden letztendlich die Hälfte schon zerfallen ist und deswegen natürlich auch sehr schnell diese Radioaktivität einfach auch sich im Körper abbaut. Dann wird noch ein Großteil letztendlich auch ausgeschieden, quasi über den Urin. Und deswegen werden die Patienten auch manchmal angehalten, dann mehr zu trinken, quasi bei der Untersuchung. Das ist so, dass häufig dann zu dem Zeitpunkt, an dem sie dann das Krankenhaus, die Untersuchungsabteilung letztendlich verlassen, schon mal viel weniger Strahlung vorliegt. Ja? Und dann ist immer das andere Entscheidende quasi im Schutz vor Strahlung letztendlich immer der Abstand quasi und die Zeit, ja. Quasi wenn man jetzt nur jemanden auf dem Flur begegnet, dann ist die Zeit so kurz, sodass da keine relevante Strahlung ist, ja. Und der Abstand ist meistens auch sehr groß, sodass quasi die meisten Faktoren im Endeffekt dazu führen, dass man sich da jetzt keine Sorgen machen muss, dass man da jetzt irgendjemanden großen Schaden zufügt. Man sagt dann trotzdem immer sehr vorsichtig quasi, dass man so vor besonders vielleicht strahlenempfindlichen Personengruppen, also ganz kleinen Kindern und Schwangeren, noch ein wenig besonders eben auf diese Regeln Abstand und Zeit achten soll. Ja, aber wie gesagt, das meiste ist dann schon relativ schnell eben wieder zerfallen oder ausgeschieden.
Das ist auf jeden Fall beruhigend. Wie reagieren denn die Menschen auf dieses radioaktive Mittel? Also gibt es da auch allergische Reaktionen oder kann ich darauf allergisch reagieren? Wie sind da deine Erfahrungen, Kerstin?
Also auf diese radioaktive Substanz reagiert man in der Regel nicht allergisch. Man merkt davon gar nichts. Die hat auch keinen Effekt im Körper. Also ich habe ja schon erwähnt, dass wir häufig so ein radioaktives Zuckermolekül spritzen. Und das ist so wenig, dass dabei nicht mal der Blutzucker sich verändert. Mhm. Das heißt, wenn man Diabetiker ist und sich Sorgen macht, ich darf ja nicht noch mehr Zucker bekommen, ist überhaupt kein Problem, das ist einfach so wenig. Allergie ist tatsächlich im Rahmen der CT-Untersuchung das Röntgenkontrastmittel. Das hat eben ein gewisses Allergierisiko. Aber bei der radioaktiven Substanz braucht man sich wirklich keine Sorgen machen.
Gibt es sonst mögliche Nebenwirkungen?
Die Strahlung eben, aber ansonsten gibt es von der Untersuchung selber keine Nebenwirkungen, also außer eben das Röntgenkontrastmittel, das Nebenwirkungen hat. Aber wenn wir ohne Röntgenkontrastmittel jetzt die Untersuchung fahren, dann merken die Patientinnen und Patienten nichts.
Wenn ich jetzt weiß, wo mögliche oder wo die Krebszellen in meinem Körper versteckt sind und ich eine Behandlung bekomme, wie oft kann danach eine erneute Untersuchung stattfinden? Also wie oft kann ich zu euch kommen und sagen, ich möchte jetzt in die PET-CT?
Also grundsätzlich ist es ja immer so, dass es der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin, die das entscheidet. Man kann sich nicht selbst zu uns einweisen oder zuschicken sozusagen, zuweisen. Und das ist davon abhängig, was für eine Behandlung vorliegt, welche Krebserkrankung vorliegt. Das kann der Abstand sein von alle 3 Monate bis zu auch vielleicht jährlich oder auch nur alle 3 Jahre. Also das ist sehr unterschiedlich.
Eingangs habe ich ja die Frage gestellt, ist die PET-CT das ultimative Navigationssystem der modernen Medizin? Wenn ihr das jetzt ganz kurz nach unserem Gespräch zusammenfassen müsstet, was würdest du sagen, Martin?
Letztendlich, ich glaube, die PET-CT ermöglicht schon eine sehr, sehr genaue Diagnostik, vor allem eben jetzt auch im Bereich von Krebsbildgebung letztendlich, die verschiedenen anderen Verfahren sicherlich dann überlegen ist. Und von dem her ist das sicherlich eine sehr, sehr tolle Untersuchung, die uns da zur Verfügung steht.
Siehst du das auch so, Kerstin?
Das sehe ich absolut so. Man muss sie natürlich richtig einsetzen bei den richtigen Fragestellungen, deswegen muss man das auch vorher abklären von ärztlicher Seite. Aber wenn man sie in der richtigen Fragestellung einsetzt, ist sie ein sehr hilfreiches Instrument. Sowohl eben für die Frage, liegt Krebs vor, als auch teilweise um Prognose abschätzen zu können und auch um Therapien monitoren zu können, also zu schauen, ob die Therapie auch wirkt.
Okay, also wir haben gesehen, die PET-CT zeigt uns den Weg, damit Therapien ihr Ziel überhaupt erst finden können. Diagnostik und Therapie Hand in Hand für eine Medizin, die so individuell ist wie wir selbst. Kerstin und Martin, danke euch für die Einblicke und danke Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören. In der nächsten Folge sprechen wir dann über das Thema Prostatakrebs. Was erwartet mich bei einer Radioligantentherapie? Damit bis zum nächsten Mal. Alles Gute, machen Sie es gut.